Ich hoffe mal, dass ihr den Wochenspruch noch wisst. Jesaja 43, 1. Die Stelle ist mir so ins Herz geschrieben, dass ich auch den dazugehörigen Vers nicht mehr vergesse. Hast du ihn nochmal eingeblendet? Nein. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Der Predigtext geht noch weiter, wir werden dann auch noch auf andere Verse eingehen. Aber zunächst einmal Jesaja, ein Prophet, der dem Volk Israel seine Sünden vorhalten muss. In Gottes Auftrag ist er nicht der, der gerade schonend mit seinem Volk umgeht, sondern ganz klar die Abgötterei, den Götzendienst anprangert. Und wir haben es ja auch in der Lesung gehört. Gott hat sein Volk Israel zu seinen Kindern berufen, zu seinen Söhnen. Das war so bloß ein ganz kurzer Einschub. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Aber sie wollten nicht hören, sind ihre eigenen Wege gegangen. Und darum war dann die letzte Bitte der Lesung, erbarme dich, Herr. Ich sage es mal jetzt mit meinen Worten. Aber Jesaja hat eben nicht nur die Sünden der Menschen vorgehalten, den Menschen vorgehalten, sondern er hat auch Trostworte gehabt. Wie war der Lehrtext, die Losung? Durch Jesaja spricht Gott, ich werde von allen deinen Tränen, ich werde alle deine Tränen abwischen. Ein Zuspruch. Aus aller Traurigkeit wird Gott, der Herr, sein Volk herausführen. Eine ganz persönliche Zusage erfährt Hiskia. Da ist der König von Assyrien vor Jerusalem, hat schon die anderen Städte Judas eingenommen und er schickt seinen General, seinen ersten Boten, und der spottet vor den Toren Jerusalems. Und die Bürger oder die Ältesten, die Hiskia rausgeschickt hatte, die sprechen zu ihm, sprich doch mit deinen Leuten nicht auf Hebräisch, sondern sprich doch in deiner Sprache. Wir verstehen das, aber die anderen müssen es doch nicht hören. Gerade die sollen es hören, die sollen wissen, dass ihr keine Zukunft habt. Wir werden euch vernichten. Und ich habe mal einen Bericht gehört, wie die Assyrer wirklich gehandelt haben. Wenn die Assyrer eine Stadt eingenommen haben, war das Erste, was sie gemacht haben, sie haben den Leuten die rechte Hand abgeschlagen, damit die sich ja nicht irgendwo wehren können. Die haben Menschen missbraucht, verunstaltet, getötet und was übrig geblieben ist, als Sklaven weggeführt. Die Assyrer waren in der Kriegsführung schlimmer als die Babylonier. Und das muss man auch mal zurückdenken, das fällt mir jetzt gerade ein. In diese Stadt der Assyrer nach Ninive wurde der Jona geschickt. Und er kannte diese ganze Kriegspraxis der Assyrer. Und von daher war es für mich erstmal kein Wunder, dass er gesagt hat, da habe ich Angst, da gehe ich nicht hin. Aber die Assyrer, die stehen vor Jerusalem, lästern über Hiskia, lästern über das Volk, über das Gottvertrauen. Wo ist denn euer Gott? Hat euer Gott mir nicht die anderen Städte alle gegeben? Habe ich nicht die anderen Städte eingenommen? Wie will er euch denn schützen? Vor mir gibt es keinen Schutz. Und als Hiskia das hört, lässt er Jesaja rufen und sagt, bete du für uns zu unserem Gott. Und Hiskia kommt dann mit der Nachricht, sei getrost. In dieser katastrophalen Situation kommt Jesaja zu Hiskia und sagt: Sei getrost. Ich, Gott, werde dem König von Assyrien eine Idee eingeben, dass sein Volk von einer anderen Seite angegriffen wird und er muss abziehen. Und so erfährt Hiskia Erlösung und Befreiung auf das Wort Gottes. Eine Prophezeiung, die sich, ja, wir könnten sagen, im Laufe der Geschichte augenblicklich erfüllt hat. Und das ist die Art der Propheten. Das haben wir, wenn wir beim Hesekiel waren, auch im Jesaja immer wieder gelesen, dass es den Propheten nicht nur darum geht, eine Prophetie für die Gegenwart, für ihre Gegenwart zu geben, sondern dass auch gleichzeitig eine Prophetie für die Zukunft, für das Ende, bis zum Ende hin reicht. So hat Jesaja auch ganz besonders den Messias angekündigt. Als den, der von einer Jungfrau geboren wird, aber auch als den leidenden Messias, Jesaja 53. Das war eine Voraussage, die sich dann erst Jahrhunderte später erfüllt hat und dennoch erfüllt hat. Und auch in dem heutigen Text geht es darum, dass es eine Verheißung, eine Zusage ist, die sich im Laufe der Zeit immer wieder erfüllt, auf die wir uns verlassen können, aber die bis zum Ende oder besser gesagt bis zur Wiederkunft Christi gilt. Der Vers 1 fängt nun so an: Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Es gibt Menschen, Theologen, auch einfache Gläubige, die sagen, das Alte Testament ist für die Juden geschrieben, das geht uns nichts an. Eine Behauptung und ja, in den Anfangsjahren, als wir hier in Bützow waren, hatten wir auch eine Schwester in der Gemeinde, die konnte es nicht verstehen, wenn überhaupt mal ein alttestamentlicher Text gelesen wurde oder auch darüber gepredigt wurde. Das ist das Alte Testament, das geht uns nichts mehr an. Ist längst verstorben, ich nenne auch keine Namen, aber so war es, das habe ich so gehört. Ja, wer gehört denn nun zu Abraham oder zu Abrahams Söhnen? Und damit ist ja Isaak und Jakob gemeint, auf die der Segen Gottes übertragen wurde. Ich verfolge nicht jeden Tag, gelingt mir nicht jeden Tag, aber immer wieder eine Reihe von Dr. Werner McCain, der spricht ganz eindeutig davon, dass das Volk Gottes aus Judenchristen und Heidenchristen besteht. Es gibt da keinen Unterschied, sondern wir sind nach dem Apostel Paulus als Heidenchristen in den Wurzelstock Israel eingepfropft. Und damit gibt es keine Gläubigen Juden und keine Gläubigen Christen, sondern es ist eine Einheit. Im Hesekiel haben wir in der letzten Bibelstunde, die ich hatte, gesehen, wie Hesekiel beauftragt wurde, einen Stab zu schreiben, Juda, und einen Stab zu schreiben mit Israel oder Ephraim. Das ist ja auch die andere Bezeichnung für das Volk Israel. Und dann kriegt er von Gott den Auftrag, füge zusammen und sage den Leuten, ich, Gott, werde das ganze Volk wieder zusammenführen. Und es wird nicht mehr ein Königreich Israel und ein Königreich Juda geben, sondern sie werden mein Volk sein. Und so dürfen wir auch die gläubig gewordenen an Jesus Christus aus den Juden und aus den Heiden als eine Gemeinde sehen. Auf der anderen Stelle schreibt Paulus, Da gilt weder Grieche noch Jude, da gilt weder Ansehen der Person, ob Mann oder Frau. Alle sind eins in Jesus Christus. Und darum tun wir dem Wort Gottes keine Gewalt an, wenn wir sagen, dieses Wort, das Gott für die Gegenwart, aber auch für die Zukunft sagt, das ist auch für uns ein gültiges Wort ist. Wir können es so für uns ganz persönlich in Anspruch nehmen. Ich nutze es auch immer wieder mal, nicht regelmäßig, aber immer wieder mal als Zuspruch bei einer Geburtstagsgratulation oder bei irgendeinen Anlässen, wo es mal nötig ist, den Trost zuzusprechen, den Gott uns gibt. Ja, was verspricht denn Gott? Fürchte dich nicht. Was sagt Jesus? In der Welt habt ihr Angst. Also Furcht oder Angst, wie wir das bezeichnen wollen, ist Menschen natürlich. Und Jesus weiß es auch in seiner Gemeinde, wird es eine Angst, wird es eine Furcht geben vor den Dingen, die um uns herum geschehen. Das hat es durch die Jahrhunderte immer wieder gegeben, dass die Gemeinde angefochten wurde und in Angst vor den Gewaltigen, vor den mächtigen Herrschern, ob weltlich oder religiöse Herrscher, dass die Gemeinde unter ihnen verfolgt wurde und dass sie Furcht hatten. Es geht hier nicht um die Ehrfurcht Gott gegenüber, sondern es geht wirklich um Angst. Um Angst, um die eigene oder für die eigene Existenz. Und Gott sagt, Jesus sagt, fürchtet euch nicht, ich habe überwunden, ich habe euch erlöst. Und das sagt Gott durch den Propheten hier, fürchtet dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Und diese Erlösung beginnt nach unserem Empfinden zeitlich mit dem Kreuzestod Jesu am Kreuz, mit seinem Leiden und Sterben dort. Dort hat er das Opfer vollbracht und es ist ein Opfer, das nach dem Verständnis Gottes für die Zeit und für die Ewigkeit gilt. Das heißt für die Zeit auch vor Jesus Christus. Die Leute, die sich auf das Wort Gottes verlassen haben, die ihm vertraut haben, werden durch den Glauben, und darauf geht es ja hinaus, auf den Glauben hin mit dem Vater versöhnt. Sie gehören genauso zur Gemeinde Gottes wie die, die nach Jesus Christus zum Glauben gekommen sind. Es wird dann so von der sogenannten vorlaufenden Gnade gesprochen, dass Gott gnädig war. Einem Henoch, haben wir letztens erst in der Bibelstunde gehabt, der glaubte und Gott entrückte ihn. Noah glaubte und Gott bewahrte ihn. Abraham glaubte und damit wurde er Vater des Glaubens genannt. Abraham glaubte sogar, als Gott ihm sagte, du sollst deinen Sohn Isaak opfern, glaubte Abraham sogar, Gott, wenn er das jetzt von mir verlangt, ist er ja auch in der Lage, Tote aufzuerwecken. So steht es im Hebräerbrief. Also ein Glauben, den wir uns nicht vorstellen können. Und doch ist Abraham so voller Glauben und Vertrauen auf Gott hin, dass er dem Auftrag Gottes zunächst einmal Folge leistet. Er trifft alle Vorbereitungen für die Opferung Isaaks. Bereitet Holz, bereitet den Weg vor, nimmt Knechte mit, nimmt ein Messer mit, was er ja unbedingt braucht, um zu opfern. Und als sein Sohn ihm auf den Weg fragt, ja Vater, nun sag mal, wir wollen jetzt zu opfern gehen. Du hast Holz, du hast Feuer, du hast ein Messer, du hast ein Seil, womit du das Opfer bindest, aber wo ist das Opfer? Und Abraham sagt,
mein Sohn.
Gott wird sich ein Opfer ersehen, ist die Antwort Abrahams zu Isaak. Gott wird sich ein Opfer ersehen. Er sagt nicht, ich habe jetzt den Auftrag von Gott, dich zu opfern. Nein, das sagt er nicht. Er sagt einfach, Gott wird dafür sorgen, dass ein Opfer da ist. Und wenn wir die Geschichte kennen, wissen wir ja auch, als Abraham so weit war, dass er schon das Messer in der Hand hat, um seinen Sohn Isaak wirklich zu opfern, da sagt Gott, halt ein. Ich habe gesehen, dass du mir mehr vertraust, dass du meine Wort glaubst, und darum halte ein. Und der Glaube Abrahams ist zum Vorbild geworden für alle Gläubigen. Es geht nicht nur um dieses Ich glaube ja, ich glaube ja, es könnte heute Nachmittag mal regnen. Nein, darum geht es nicht. Ich glaube, ist das volle Vertrauen auf Gott hin, auf Jesus Christus, auf sein Wort, auf sein Erlösungswerk. Ich habe dich erlöst. Und diese Erlösung hat Gott mit Jesus Christus und in Jesus Christus vollzogen. Und ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und das gilt für die Gemeinde insgemein, wie ich das vorhin schon sagte. Gott hat die Gemeinde gerufen. Jesus Christus hat uns als einzelne Personen in dieser Gemeinde erkauft. Wir sind sein, wir sind seine Erlösten. Nicht, weil es hier in der Bibel steht, aber das ist die Grundlage, sondern weil wir diese Erlösung angenommen haben. Diese Erlösung, die Jesus Christus bietet, ist ein Angebot. Jesus lädt ein, kommt her zu mir, ich will euch erquicken. Kommt her zu mir, wenn ihr unter eurer Sündenlast leidet. Kommt her zu mir, wenn ihr traurig seid. Ich will euch wieder Freude schenken. Die Seligpreisungen, wenn wir uns die ansehen, geht es immer darum, dass alle menschliche Not Christus bekannt ist und er denjenigen, die gerade in Not sind und die auch auf dem Weg der Gerechtigkeit sein wollen, dass er ihnen Beistand und Hilfe gibt. Dieses Erlösungswerk ist so weltbewegend, dass Jesus seinen Jüngern sagen konnte, ihr sollt meine Zeugen sein. Wo denn? Jerusalem? Judäa? Samarien? Und? Bis ans Ende der Welt. Und damit hat Jesus gesagt, es gibt keinen Platz, keine Nation und sei es nur eine ganz kleine Sippe, der meine Erlösung nicht gilt. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und in dem schon erwähnten Beitrag wurde mir auch mal deutlich gemacht, was es heißen könnte, wenn es heißt, dass Jesus sagt, ich habe dich in meiner Hand. Ich habe dich in meiner Hand gezeichnet. Hartmut, was ist das? In meiner Hand eingeätzt oder eintätowiert? Es ist also unser Name in Gottes Hand geschrieben und nicht mit einer Tinte oder mit einem Bleistift, das man schnell wieder abwaschen kann, sondern es ist in die Gottes Haut eingeritzt. Du bist in meiner Hand. Ich habe dich erlöst, du bist mein. Und niemand kann sich aus meiner Hand reißen, sagt Jesus. Und das veranschaulicht mir so ganz deutlich, was es heißt, wie fest wir in Gottes Hand verankert sind. Es muss nicht unbedingt so sein, aber das leuchtet mir schon ein. Ich traue es auch Gottes Hand zu, dass er uns in seiner Güte, in seiner Gnade, mit seiner Kraft hält und hindurchbringt. Es muss nicht nach unseren menschlichen Vorstellungen gehen, aber Gottes Kraft ist eben soweit. Darum, der Vers 4, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Gemeinde Gottes, ich wiederhole, ob Juden, ob Christen oder Juden, Heiden, Mann, Frau, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Weil du kostbar bist in meinen Augen. Etwas, was teuer erworben wird, ist uns auch etwas wert. Als wir Kinder waren und die Sachen von unseren Eltern gekriegt haben, die wir angezogen haben, naja, da waren eben die Eltern dazu verpflichtet. Und die waren dann auch dementsprechend nicht so wertgeachtet, wie es hätte sein müssen. Denn unter welchen Opfern die Eltern das aufgebracht haben, sei mal dahingestellt. Die haben wirklich viel geopfert. Aber wir als Kinder haben das, oder ich von meiner Person kann sagen, habe das nicht so geachtet. Es war eben so die Pflicht und die mussten dafür sorgen. Aber dann bekamen wir eine Einladung zur Hochzeit. Da nun musste ja ein Anzug her. Die Eltern konnten mir keinen Anzug kaufen. Dann habe ich mir Geld geborgt von einem Bruder der Gemeinde und ich habe den Anzug gekauft. Wisst ihr, wie ich den Anzug geachtet habe? Wisst ihr, wie mir das wertvoll war, dieses Stück, das ich dann natürlich auch abbezahlt habe, aber dass ich sage es mal menschlich, mit meiner menschlichen Arbeit erworben habe, das war mir wertvoll. Und viel wertvoller sind wir in Gottes Augen, weil der Preis, den er bezahlt hat, mit keinem irdischen Preis zu vergleichen ist. Das Opfer seines Sohnes hat uns erlöst und darum sind wir in seinen Augen kostbar und wertgeachtet. Es gibt also verschiedene Werte, Zahlenwerte, Geldwerte, maschinelle Werte und was es alles so gibt auf dieser Erde. Aber den Wert, den Gott anspricht, geht über alles Denken hinaus. Wir sind in Gottes Augen dazu erhoben, seine Kinder zu sein. Eine Wertachtung, die über unser menschliches Verständnis hinausgeht. Du, ich, mit all meinen Fehlern, bin zu Gottes Kind geworden, weil ich die Erlösung angenommen habe. Und jeder, der die Erlösung angenommen hat, darf es mit Fug und Recht sagen, ich bin Gottes Kind. Das ist Gottes Wertachtung. Nicht nur so eine billige Adoption. Naja, dann komm mal her, wenn du nicht weißt, wo du bleibst. Ich werde schon für dich sorgen. Nein, wir sind erbberechtigt. Erbberechtigt, an Gottes Herrlichkeit teilzunehmen. Eine Wertachtung, die über mein Verständnis geht, aber ich darf es im Glauben annehmen. Und ich dich lieb habe. Gottes Liebe übersteigt unser Denkvermögen. Mein Vater hat gerne ein Lied gesungen. Gottes Liebe, kennt es jemand? Kennet keine Grenzen. Tiefer ist sie als das tiefste Meer. Höher reicht sie als die Sterne glänzen. Weiter als die Nebel ziehen einher. So ist Gottes Liebe. Unbegreiflich, unermesslich, aber sie ist für uns da. Und Gott sagt es zu, ich habe dich so unendlich geliebt. Und ich liebe dich nicht nur in der Vergangenheit, ich liebe dich in der Gegenwart und ich liebe dich, bis du in meiner Herrlichkeit ankommst. Diese Zusage haben wir Und noch einmal den 7. Vers. Ich lese den 6. dazu. Ich will vom Norden sagen, zum Norden sagen, gib heraus, und zum Süden halte nicht zurück. Bringe meine Söhne aus der Ferne herbei und meine Töchter vom Ende der Welt. Einen jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe. Es wird ja vielfach diese Prophezeiung ganz speziell aufs Volk Israel bezogen. Und das ist auch nicht verkehrt, das ist auch richtig. Wir erleben es in unserer Gegenwart, wie Gott sein Volk sammelt. Und es kommen nicht nur Juden nach Israel, sondern aus den anderen Stämmen kommen auch vom Norden, vom Süden, vom Osten, vom Westen, kommen Menschen, die zum Volk Israel gehören, nach Israel ins Land gewandert. Und Gott wird dafür sorgen, ist heute noch nicht so weit, aber Gott wird dafür sorgen, dass sie eine Sehnsucht haben, dahin zu gehen. Heute gibt es noch viele, die in der Welt sagen, wir leben ja hier gut. Was sollen wir da in das Land gehen? Aber Gott wird dafür sorgen, dass sie vertrieben werden aus den Ländern. Dass sie einfach dahin gehen müssen. Wenn Gott ruft, dann müssen sie gehen. Aber das gilt nicht nur für Israel, das gilt auch für die ganze Gemeinde. Und wenn wir uns das vorstellen, dann gibt es auch keinen Ort, wie Jesus sagt, das Wort Gottes wird verkündet an allen Orten der Welt, dann gibt es auch keinen Ort auf dieser Welt, wo nicht Gottes Kinder zu Hause sind. Und das bezieht sich dann nicht nur auf irgendein Land, bezieht sich nicht nur auf Bützow oder auf irgendeinen Erdteil, es bezieht sich auf die ganze Welt. Vom Nordkap bis zum Südkap. Vom Osten und Westen weiß ich gar nicht, wo die Grenze ziehen soll. Aber von allen Himmelsrichtungen, von allen Flecken der Erde wird, wenn Jesus Christus wiederkommt, seine Gemeinde gerufen werden. Und da gibt es keine menschliche und auch keine übermenschliche Macht, die seine Gläubigen zurückhalten kann. Wenn Christus wiederkommt, dann werden die Toten auferstehen, dann wird das Meer die Toten hergeben müssen, dann werden alle, die einmal Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland angenommen haben, ihm entgegengerückt werden. Ich wünsche mir das, aber ich kann es mir nicht vorstellen, wie das sein wird, aber ich glaube fest daran, wenn Christus wiederkommt und seine Gemeinde ruft, dann wird er keinen einzigen zurücklassen. Meine jüngste Schwester, die sagt immer so, ich habe immer Angst, dass Gott mich übersehen hat, dass er mir nicht die Treue hält, dass ich irgendwo Fehler gemacht habe. Und dann gucke ich immer in die Kinderwagen. Und wenn da die kleinen Kinder, die unschuldigen Kinder noch da sind, dann weiß ich, dass Gott die Gemeinde noch nicht entrückt hat. Wir stehen also noch vor diesem Ereignis. Und ich weiß nicht wann und wie. Ich weiß aber, dass Jesus einmal wiederkommt. Und darum lasst uns bereit sein. Lasst uns, wo es nötig und möglich ist, diese Erlösung annehmen, dass wir seine Kinder heißen, dass Gott uns zusagt, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist in meiner Hand, du bist gesichert, ich habe dich unendlich lieb, so lieb, wie dich kein Mensch haben kann, und darum bist du mein Kind. Und als seine Kinder haben wir diese Verheißung. Amen.